שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי בעל
הסולם. Morgen, wir lesen aus Schriften von Baal HaSulam, im Blauen, Lehrbuch der Kabbalah auf deutsche Sprache, die Einführung in das Buch Zohar, Punkt 13. Und da kann man Fragen stellen auf die Internetseite kap.tv. Ausgewählte Fragen zum Thema können während des Unterrichts gestellt werden. Schriften von Baal HaSulam, Einführung in das Buch Zohar, im Blauen, Lehrbuch der Kabbalah, Seite 102.13. Doch steht noch eine Frage offen. Wenn der Wille für sich zu empfangen so schlecht und verdorben ist, wie konnte er dann aus der Schöpfungsabsicht in der Unendlichkeit des Schöpfers, dessen Einzigkeit unbeschreiblich ist, entstehen und dort ausgedacht worden sei? Und die Antwort besteht darin, dass in Wahrheit der Gedanke des Schöpfers unmittelbar in der Schöpfungsabsicht, die Geschöpfe zu schaffen, alles abgeschlossen hat, da er keine Instrumente bedarf, wie es bei uns nötig ist. Augenblicklich traten alle Seelen heraus, entstanden alle Welten, alle zukünftigen Welten, erfüllt mit dem ganzen Genuss und dem ganzen Wohl, welche der Schöpfer für sie beabsichtigte, in ihrer ganzen Endvollkommenheit, welche die Seelen zukünftig am Ende der Korrektur erreichen werden. Das heißt, nachdem der Wille zu empfangen, welcher in den Seelen ist, vollkommen die ganze Korrektur durchlaufen und sich ein reines Geben in völliger Gleichheit der Form mit dem Schöpfer verwandelt haben wird. Und das, weil in der Ewigkeit des Schöpfers Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart eins sind. Die Zukunft ist gegenüber dem Schöpfer wie die Gegenwart und es gibt keinen Begriff von Zeit in ihm. Daher gab es keinen verdorbenen Willen zu genießen, der von der Unendlichkeit des Schöpfers in einer Form der Trennung wäre, sondern im Gegenteil. Diese Gleichheit der Form, die sich am Ende der Korrektur offenbaren muss, trat unmittelbar in der Ewigkeit des Schöpfers auf. Und über dieses Geheimnis sagten die Weisen, bevor die Welt erschaffen wurde, waren er und sein Name eins. Da die Form der Trennung im Willen zu empfangen sich in den Seelen, die in der Schöpfungsabsicht entstanden, nicht enthüllte. Im Gegenteil, sie war mit dem Schöpfer in vollkommener Gleichheit verschmolzen. Wie im Geheimnis des Gesagten, er und sein Name sind eins. Wir müssen darüber nachdenken, denn wir haben nicht so eine Empfindung. Aber sagen wir, wir befinden uns in einem Spiel, wo ich im Vorhinein bereits weiß, was passieren wird. Ja? Und dann mache ich ein Spiel mit jemandem, welcher nicht weiß, worum es geht. Und ich möchte, dass er langsam zu einem Zustand gelangt, zu jenem Zustand gelangt, welchen ich für ihn gestaltet habe, organisiert habe. Und dann erschaffe ich für ihn verschiedene Hürden auf dem Weg und Geschenke und Dinge, die er sich, überwinden muss, im Verstand, in Kraft, in Ausdauer, in Stärke, in Empfindung, indem er sich von mir entfernt, in Verbindung mit anderen, indem er sich mir annähert. All das, um ihn dazu zu bringen, komplexer oder um ihn auszustatten mit verschiedenen Formen, welche mir entgegengesetzt sind, um mich im Endeffekt zu verstehen, um vom wahren Genuss, um von der wahren Verbindung zu Genuss zu haben. Das kann man verstehen. Wie kann der Schöpfer aus seiner Vollkommenheit heraus den endgültigen, vollendeten Zustand sehen, denn er hat ihn gestaltet, dann vom Endzustand erschaffte den vorherigen Zustand. Wie es heißt, das Ende der Handlung liegt eigentlich im ursprünglichen Gedanken. Durch das Ende erschaffst du den Anfang. Und genauso in jedem Detail auf dieser Leiter, in diesem Prozess, gibt es einen Anfang und ein Ende und all diese Dinge, die wir auf dem Weg durchlaufen müssen, entsprechen dem, was wir im Endeffekt erwerben oder wie wir im Endeffekt, was wir Wesen im Endeffekt sein müssen. Natürlich liegt ist die vollendete Handlung. Mit der vollendeten Handlung beginnt man den Anfangszustand. Das alles wird nur gestaltet entsprechend dem, was man am Ende erreichen möchte. Das heißt, manchmal durch üblicherweise können wir den Schöpfer nicht rechtfertigen. Der Schöpfer immer das Ende, Endziel vor den Augen hat, egal mit welchen Mitteln. Und wir sind leider angehaftet an diesem Zustand, an diesem Zeitpunkt, wo wir uns befinden. Deshalb ist unsere Arbeit liegt im Glauben über den Verstand. Worin, dass ich den endgültigen, vollendeten Zustand annehme, welche die Verbindung ist, absolute Liebe, Einheit, Verbindung, diese nehme als mir gegeben von Schöpfer und ich habe nichts, womit ich hier, oder gibt es nichts zu diskutieren. Zweitens, dass ich mich damit einverstanden erklären muss von ganzem Herzen und von der ganzen Seele, weil ich keinen Ausweg habe. Und langsam muss ich diesen Zustand annehmen, entsprechend der Veränderung meiner Eigenschaften als wünschenswert, als gewollt, dass ich mich mehr damit einverstanden erkläre, dass ich diese Zustände möchte. Und sogar wenn der Schöpfer sie nicht gemacht hätte, so würde ich doch gerade diese Zustände selber auf seine Weise programmieren oder planen und diese erfüllen. Und ich würde sie erschaffen und ich würde den Schöpfer erschaffen und seinen Plan genauso erschaffen und nicht, dass er scheinbar mir das organisiert geschaffen hat. Ja, wenn du den Weg erschaffen, zu verstehen, mich einverstanden zu erklären, diesen Zustand als meinen Zustand, als mein Spiel, in mein Spiel zu verwandeln, so folgt, dass meine Arbeit darin liegt, das Schöpfungsziel anzuerkennen und das so sehr, bis ich selber diesen Zustand haben möchte. Und das funktioniert so, indem ich angehaftet am Schöpfer bin. So müssen wir trotzdem diese allgemeine Betrachtungsweise wahren, denn die hilft uns zu verstehen, zu sehen, was mit uns in jedem Moment passiert. So wie es heißt, man kann nicht eine Handlung annehmen, so wie geschrieben steht, zeige einem Betrunkenen nicht die vollendete Handlung während des Prozesses. Solange der Mensch nicht einverstanden damit ist, die Vollendung, das Ende, darf man das Ende nicht offenbaren. Fragen dazu? Aus meiner Wahrnehmung heraus stelle ich fest, dass ich in einem gewissen Prozess bin. Was Sie jetzt erklärt haben, bin ich bereit anzunehmen und damit zu arbeiten. Aber trotzdem, was heißt das, dass Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart einem dienen? Rav sagt, in jedem Moment verstehe ich, dass der Schöpfer das am Ende steht, dass für den Schöpfer das Ende wie der Anfang ist. So alles ist Gegenwart, er hat keine Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Deshalb in Bezug zu uns, in Bezug zu mir, hat er auf künstliche Weise den Anfang erschaffen, welcher der Zustand der totalen Verhüllung ist, Simtsum und der Abstieg in diese dunkle Welt und die ganzen Zerbrüche, Schicksalsschläge, weil das hat er geschaffen, um mir die Möglichkeit zu geben, Step by Step, um das Licht aus der Dunkelheit, aus der Finsternis heraus zu erkennen, ihn zu erkennen, seine Handlungen zu erkennen. Das heißt, indem ich anfange, Handlungen zu tun wie der Schöpfer, fange ich an, ihn zu verstehen, ihn zu erkennen. Es gibt keine andere Möglichkeit, sich mit ihm einverstanden zu erkennen, ihn zu verstehen, zu erkennen, seine Handlungen einzusehen. Darin befinde ich mich. In jedem Moment muss ich mich so ausrichten. Von hinten und vorne umhüllt er mich. So ist der Weg. Ich will noch eine weitere Frage stellen, weil viele Studenten stellen diese Frage. Denn die Zeit ist für die Leute, für die Menschen sehr wichtig. Was heißt, er hat geschaffen, wenn alles Gegenwart ist, es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft gibt? Was hat er geschaffen? Rab antwortet, er hat die Verhüllung geschaffen. Astra, die Verhüllung ist Bar. Bar heißt etwas außerhalb. Das heißt, er hat etwas außerhalb von sich geschaffen, was verhüllt ist. Das heißt, indem wir Handlungen tun, dass wir diese Finsternis überspringen, diese vervollständigen, ergänzen. Ich hoffe, das ist keine Philosophie. Was heißt das, dass aus der Ewigkeit es einen Moment gibt, wo er jetzt eine Verhüllung geschaffen hat? Was heißt das? Das wird nicht erfasst. Wenn alles Ewigkeit ist, was ist diese Zeit? Nein, wir müssen damit beginnen zu klären, wie du Ewigkeit definierst. Es gibt einen statischen Zustand. Denn die Vollkommenheit kann nicht aus einigen Zuständen bestehen. Die Vollkommenheit ist nur eine. Auch in Bezug zu uns, nur in Bezug zu uns zur Zeit sehen wir alles in verschiedenen Unterscheidungen. Wir werden alles dann ein bisschen breiter sehen, alles, wo alles beinhaltet ist. Der Schöpfer in Bezug zu uns, wir reden niemals über sein Wesen. Wir reden nur über das Verhalten des Schöpfers zu uns. Wir reden nicht über sein Wesen. Dieses Wesen des Schöpfers befindet sich in solchen Sphären, wo unser Verstand, unser Herz darüber nicht sprechen können. Wir reden über darüber, was unsere Augen sehen, was wir empfinden können. Entsprechend unsere Instrumente, die uns gegeben worden sind, ihnen entsprechend sprechen wir. Wir sagen, dass der endgültige, vollendete Zustand des Schöpfers scheint, dass es das Gute ist. Warum ist es gut? Denn im vollendeten Zustand sind wir so wie er, fühlen wir so wie er. Unser Zustand ist genauso wie sein Zustand. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwie, erstens, zweitens, aus diesem vollkommenen Zustand heraus gibt es ein Problem. Er möchte, dass sein Geschöpf im gleichen Zustand wie er ist. Das ist der vollendete, endgültige Zustand. Im gleichen Zustand wie der Schöpfer. Was heißt das, im Zustand zu sein wie der Schöpfer und trotzdem ein Geschöpf zu bleiben? Also was er dann tut, er schafft etwas außerhalb von sich, ihn quasi entgegengesetzt, ein Abdruck von ihm, wie ein Stempel und der Abdruck, weil er der Wille zu geben ist und zu lieben, erschafft er jemanden, der seine Liebe empfangen kann. Das heißt, alles das Gegenteil, anstatt zu geben, die Liebe zu sich selbst. Er schafft die Liebe zu sich selbst. Und um das Geschöpf von dieser Trennung loszulösen, gibt er dem Geschöpf die Möglichkeit, langsam sich ihm anzugleichen, sich stufenweise durch Situationen sich ihm anzunähern, solche und andere, in verschiedenen vielfältigen Möglichkeiten, um mehr und mehr den Verstand des Schöpfers zu verstehen. Im Laufe von 6000 Jahren, die wir gesagt haben, es geht nicht um Jahre, Shana von Vatschnui, Veränderungen innerhalb von 613, im Laufe von 613 Handlungen, indem er das Geschöpf in 600.000 Teile, aber im Prinzip in Milliarden Teile zersplittert hat, auch in leblos, pflanzlich, tierische Stufen, um mittels der Trennung, wenn sich diese Teile der Schöpfung, leblos, pflanzlich, zu tierisch und entsprechende, um entsprechenden Teil herum versammeln, und entsprechende Teile, Yisharkel, Israel, mittels der Trennung, mittels der Brüche, mittels der Aufstiege und Fälle, beginnen sie langsam, stufenweise sich wieder zusammenzusetzen. sich zusammenzusetzen und wieder abzubröckeln, zersplittern, sich wieder zu überwinden, über Konflikte, welche sich zwischen ihnen offenbaren. So verstehen sie, beginnen sie zu verstehen und enthüllen, was die Eigenschaft der Liebe und des Gebens sind, dass sie im Vorhinein nichts davon gehabt haben. Auf so eine Weise erlangen sie aus der Finsternis das Licht durch die gegenteiligen Zustände, welche als linke Linie genannt wird, und Zustände, die den Schöpfer gleich sind, welche die rechte Linie sind, bilden die sich in der mittleren Linie. Das heißt, sie bewahren die Trennung zwischen sich und dem Schöpfer auf, das ist die linke Linie, und trotzdem bewahren sie auch die Verbindung untereinander, und so bilden sie sich selbst, bis sie zum endgültigen Zustand zur mittleren Linie gelangen. Und das ist die Arbeit. Sie kann nicht anders geschehen. Es kann sein, dass du vielleicht andere Programme hast. Dann prüfe, ob das gegeben ist oder nicht. Der Chef verhandelt immer entsprechend seines Ziels. Er möchte, dass die Geschöpfe genau seine Eigenschaften erhalten. Wir wissen nicht, was es heißt, das Geben, Altruismus, Liebe. Das sind Dinge, die in uns nicht existieren. Und deshalb hat er etwas vorher nicht Dagewesenes geschaffen, den entgegengesetzten Willen zu empfangen. Und aus diesen zwei Punkten heraus, welche dann entgegengesetzt sind, passiert hier der Prozess, welchen wir durchlaufen müssen. Aber in Bezug zum Schöpfer ist es so, wie du mit dem Kind spielst und weißt den ganzen Prozess und welchen Prozess er durchlaufen muss und auch seine Reaktionen, die er haben wird. Aber in Bezug zum Schöpfer gibt es sowas nicht. Du kannst sagen, wo ist die Belohnung, wo ist die Strafe? Du kannst sagen, wo ist unsere Anteilnahme? Wo bereiten wir ihm Freude? Oder ist es bereits ein abgekartetes Spiel? In diesem abgekarteten Spiel, in dem wir verschiedene Zustände durchlaufen und in jedem Zustand wir noch nur einen freien Parameter haben, wo wir doch in der Lage sind, ihm Freude zu bereiten. Das wird Anstrengung des Menschen genannt. Darauf wird nicht verzichtet. Das musst du tun. Das heißt, du kannst sagen, wie kann es sein, dass um ihm Genuss zu bereiten, er mich verpflichtet, mich abzumühen. Er hat alles auf mich aufgeladen und ich bin verpflichtet, hier eine Belohnung und Bestrafung zu erhalten und ihm damit Freude zu bereiten. Ist das das richtige Verhalten eines Liebenden? Weil er den Willen zu empfangen, haben zu wollen, geschaffen hat, arbeitet in Bezug zu ihm, nur in dieser Unterscheidung, er gibt ihm die Möglichkeit, Anstrengungen zu leisten, um ihm damit Genuss zu bereiten, denn es ist eine Art Werkzeug, Instrument, ein Kli, ihm Freude zu bereiten. Indem man ihm Freude bereitet, erschaffen wir seine Stufe, erlangen wir seine Stufe. Nicht, dass wir in der Welt Endsof sind, wie zu Beginn des Abstieges, wo wir uns selbst nicht als Geschöpfe wahrnehmen, sondern indem wir ihm Genuss bereiten, so bezeichnen wir das, erschaffen wir, bilden wir ein Streben, Genuss aus dem vollkommenen Zustand zu haben. Und deshalb wird darauf nicht verzichtet. Das wird von uns abverlangt. Mehr oder weniger. Kann ich eine Frage stellen über die Einführung zum Buchsor als Artikel für sich? Das heißt, Einführung in das Buchsor. Was ist das? Bereitet uns das vor, den Sor zu lesen? Rat sagt, es gibt vier Einführungen zum Buchsor. Das ist, würde ich sagen, die wichtigste Einführung, würde ich sagen. Es gibt natürlich noch die Einführung in die Weisheit der Kabbalah. Noch, die ist auch wichtig, aber seitens der Idee, seitens der Wichtigkeit ist diese Einführung sehr wichtig hier zum Buch so. Das ist eine allgemeine Einführung, die man üblicherweise sich üblicherweise lohnt, etwas, einen Teil rauszunehmen, das neuen Studenten durchzumachen, diese ein bisschen umzuschreiben und das auf einfache Weise neuen Studenten zu geben, wäre gut. Worauf bereitet mich trotzdem der Sora vor, diese Einführung vor? Sie offenbart uns einen Prozess, welchen wir durchlaufen müssen, in allen Welten, in allen Parzufim, in allen Sphiroten, in allen Beziehungen zwischen uns. Es ist eine sehr komplexe Einführung. Sie ist komplex durch die Welten, durch die Seelen, durch unsere Beziehungen hier als Menschen, um uns zu einem Zustand bringen, wo wir keine Wahl haben und wir verpflichtet sind, uns um uns selbst zu kümmern und der Sorge, welche danach kommt, um uns die Kraft zu geben, welche uns zu unserer Quelle zurückbringt. Ich will fragen, gestern habe ich nicht zu viel gefragt. Ich denke, dass wir von dieser Einführung sehr viel bekommen. Das ist gerade eine sehr besondere Zeit. Ich hoffe, dass wir wirklich diese Einführung bis zum Ende lesen, weil diese Einführung offenbart sich jetzt in einer Weise, und Sie haben es vielleicht schon öfter gelesen, 3, 4, 5 Mal gelesen, aber wir fangen an zu fühlen, dass es mehr und mehr jetzt in uns auflebt. Ratet, ich freue mich, das zu hören. Moskau. Satchelidowskoi fragt, der Schöpfer hat tatsächlich niemals die Schöpfung vor sich entfernt, sondern wir sind immer ständig nahe oder fern. Ich habe das verglichen mit einem Kind, welchen wir beibringen, wie man sich verhaltet, wie wir es wollen. Das heißt, wir lieben das Kind, wir sind von ihm abhängig, er ist von uns abhängig. Aus der Liebe heraus gibt es ständige Anhaftung zwischen uns. Er fühlt das Kind nicht. In dem Moment, wo ich beginne, ihm eine Aufgabe zu geben, ihn Last aufzubürden, so fängt er an zu sehen, dass er etwas erlangen muss, dass es so ist. Der Vater übt auf mich Druck aus. Und dann, in dem, was, wo er Druck fühlt, kann er bereits mit mir nicht angehaftet sein. Es gibt etwas, was uns voneinander unterscheidet. Mein Wille, dass er etwas tut, und sein Verlangen, nichts zu tun, oder nicht zu wissen, wie man es tut, unterscheidet uns voneinander. Deshalb schreiten wir auf seine Weise voran. Aber die Anhaftung, die Verbindung des Schöpfers in Bezug zu uns, die absolute Liebe, definiert den ganzen Prozess, wie sehr das manchmal in unserer irdischen Welt uns erscheint, dass es entgegengesetzte Formen annimmt. Hass, Massenvernichtung, Vernichtung, Zerstörung. Aber das alles ist deshalb so. Aus dem ausweglosen Zustand Liebe in die Geschöpfe zu bringen. Auf so eine Weise. Karibische Insel, jetzt könnt ihr fragen. Ja, Raff. Stefan, unser toller Freund, fragt, wie kann ich mit dem Schöpfer mich einverstanden erklären, wenn ich sehe, dass man immer wieder von der linken Linie beginnt, oder indem, dass ich mit dem Schöpfer mich einverstanden gebe, dass er ihn ständig auf zur rechten Seite ausrichtet oder zum endgültigen Zustand. Nein, der Schöpfer richtet uns nicht zum endgültigen Zustand der Vollendung, sondern jenen Zustand, welchen wir jetzt erlangen müssen, unter den Voraussetzungen, Bedingungen, die uns jetzt offenbart, die Bedingungen in der Gruppe. Wir müssen zuerst mal verstehen. Wir verbinden uns nur mit dem Schöpfer, nur im Zehner. Und nur im Zehner. Und wir verbinden uns doch nicht mit der ganzen Welt außerhalb von uns. Nein, das tun wir nicht. Wir werden uns darin verwirren. Wir können noch immer nicht dieses allgemeine Bild sehen. Wir sind noch limitiert, eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Deshalb müssen wir nur Zehner aufbauen, um ständig im Zehner zu so einer Verbindung gelangen, in welcher wir an den Schöpfer angehaftet sind, dass er sich in uns offenbart. Die Beziehung zwischen uns, die Verbindung zwischen uns muss in einer Form sein, welches der Schöpfer offenbart. Das heißt, die Verbindung muss sein in Liebe und im Geben, welche passend ist, jener Stufe, jener Etappe, in welcher wir uns befinden. Und nur darauf schaue ich. Ich betrachte noch nicht die Welt und richte nicht über die Welt, ob die Welt in Ordnung ist oder nicht. Ich betrachte nicht meine Freunde, meine Familienangehörigen, meine mir nahestehenden Menschen. Auf gar nichts schaue ich. Ich schaue nur auf den Zehner. Und nur in ihm setze ich meine spirituelle Arbeit um. Wenn wir zu einem richtigen Zehner gelangen werden und dort beginnen werden, den Schöpfer zu enthüllen, so werden wir in dem Maß, in dem wir die Schwere, eine Belastung bekommen werden in unseren Herzen und wieder uns verbinden über die Belastung, die wir im Herzen bekommen, diese Konflikte, die wir haben, und dann zum Embryo-Zustand gelangen werden und aus dem Embryo-Zustand der Einigung noch mehr als annullieren, Ego zwischen uns, Verbindung zwischen uns mehr und mehr und mehr noch und nöcher, werden wir daraus bereits alles von Anfang bis zum Ende sehen, so wie über die Embryo geschrieben steht, welcher sich im Mutterleib befindet. Dass er sieht die ganze, alles von Anfang bis zum Ende. Wir werden von Anfang bis zum Ende der ganzen Wirklichkeit sehen und alles verstehen und sehen, wie sehr diese Realität alles sich in dieser Annullierung von uns befinden. So werden wir die wahre Wirklichkeit anerkennen und verstehen und sehen. Aber das, was ich hier sagen möchte, ist, dass die ganze Arbeit liegt nur im Zehner. Stell keine Fragen über die Welt, über die Familie, über gar nichts. Sondern du musst dich mit den Freunden vereinen und nur dort in der Beziehung zwischen euch, nur dort, auf so eine verborgene Weise scheinbar, wenn ihr wie Kinder in eine Ecke flieht und sich dort mit einem Spiel beschäftigt. Auf so eine Weise tun wir das. Und wir währenddessen auf so eine Weise bilden uns auf spirituelle Weise in der Gruppe. Na, weiter. Punkt 14. Seite 103. Daraus folgen zwingend drei Zustände in den Seelen. Zustand 1 ist der Zustand ihrer Existenz in der Welt Ensof, der Unendlichkeit, der Schöpfungsabsicht, wo die Seelen bereits über die zukünftige Form der Endkorrektur verfügen. Zustand 2 ist der Zustand ihrer Existenz in den 6000 Jahren, wenn sie sich mit Hilfe der oben genannten zwei Systeme in Körper und Seele voneinander trennen, denen die Arbeit in der Torah und den Geboten gegeben wurde, um den Willen zu empfangen in ihnen, ihn in den Wunsch, dem Schöpfer zu geben, zu verwandeln, um im Genuss zu bereiten und nicht für sich selbst. Und solange sie sich in diesem Zustand befinden, werden nur die Seelen korrigiert und nicht die Körper. Das heißt, man muss sich den ganzen Willen für sich selbst empfangen zu wollen, der ein Aspekt des Körpers ist, beseitigen und nur mit dem Willen zu geben verbleiben, der eine Form des Willens in den Seelen darstellt. Und sogar die Seelen der Gerechten können sich nach ihrem Tod nicht im Garten Eden vergnügen, sondern erst, nachdem ihre Körper in der Erde verwest sind. Zustand 3 ist das Ende der Korrektur der Seelen nach ihrer Aufstehung, Wiederauferstehung der Toten, wenn auch die volle Korrektur der Körper stattfindet, weil dann das Empfangen für sich, welches die Form des Körpers ist, die Form des reinen Gebens erlangt. Dabei wird man würdig, das ganze Wohl, den ganzen Genuss und die ganze Zärtlichkeit in Empfang zu nehmen, die in der Schöpfungsabsicht eingeschlossen sind. Dadurch werden die Kraft der Angleichung ihrer Form an den Schöpfer einer starken Verschmelzung würdig werden, da sie all das Vergnügen nicht aus ihrem Willen zu empfangen, sondern aus ihrem Willen zu geben und den Schöpfer Genuss zu schenken erhalten. Denn er hat doch Genuss daran, wenn man von ihm empfängt. Und der Kürze will, werde ihn wird diese drei Zustände der Seelen im Weiteren als Zustand 1, Zustand 2 und Zustand 3 bezeichnen. Und nun merke dir diese drei Zustände, wir werden sie dann später nochmals erwähnen. Habt ihr Fragen oder vielleicht wiederholen wir nochmal diesen Punkt? Wann hat die Zeit begonnen? Es gibt keine Zeit, sagt der Rav. Zeit sind die unterschiedlichen Zustände in uns, welche uns die Empfindung von Zeit geben. Es gibt keine Zeit. Wenn mein Zustand sich nicht verändert hätte, hätte ich die Empfindung von Zeit, die Uhr würde sich vielleicht drehen, aber ich würde ihm keine Beachtung schenken. Oder würde ich sehen, dass sich das bewegt, das verändert sich, aber nicht in Bezug zu mir. Wenn es keine Veränderung gibt, gibt es auch keine Zeit. Das Zeit ist die Anzahl an Veränderungen, welche wir wahrnehmen. So, was fragst du?
Im zweiten Zustand sagt er, es benötigt Zeit nur in diesem zweiten Zustand.
Denn indem wir uns in verschiedenen Korrekturen befinden, welche wir durchlaufen, fühlen wir, nehmen wir Zeit wahr, mehr Zeit, weniger Zeit, kurzzeitig, langzeitig. Das sind alles Stimmungen, die im Menschen aufgrund der Veränderungen hervorgerufen werden. Aber von dem Moment, wo es keine Veränderungen gibt, gibt es doch keine Zeit mehr.
Wie kann die Weisheit der Kabbalah, wie bezieht sie sich zu diesem Urknall, zu diesem Beginn der Zeit?
Alles, was passiert, passiert nur in unserem Willen, dass wir diese Dinge auf so eine Weise wahrnehmen. Ich befinde mich jetzt in einem gewissen Zustand, wo ich die Welt so wahrnehme. Ich fühle, dass sie existiert, dass die Welt sich verändert, dass die Erde sich dreht. Ich lebe in ihm und auch ich verändere mich auf so eine Weise. Alles sind Veränderungen in den Zuständen, leblos, pflanzlich, tierisch, Dinge, die nicht von mir abhängig sind. In mir gibt es einen Motor, was heißt nicht von mir abhängig? Hier gibt es einen Motor, welcher sich ständig verändert und ich mittels der Veränderungen, welcher dieser Motor in mir ständig erweckt, das heißt, er erweckt in mir immer neue Parameter und ich spüre in diesen neuen Parametern, dass die Welt um mich herum sich verändert. Jetzt kannst du fragen, existiert die Welt oder existiert sie nicht? Oder bin ich es, der sich verändert? Wenn ich sehe, dass Menschen hin und her laufen, dass Sterne explodieren, all diese Dinge um mich herum, die passieren sie oder passieren sie nicht? Ich kann sagen, sie existieren nicht, dass ich, und sie wirken nicht, sondern ich, die Parameter, die ich so wahrnehme, sie verändern sich. Du kannst sagen, dass es abhängig ist von den inneren Veränderungen. Du kannst sagen, ich verändere mich nicht und alles verändert sich von außen.
Was passierte vor 14 Billionen Jahren?
Ich weiß es nicht, was vor 14 Billionen Jahren passierte. Bei mir gibt es nicht so eine Definition. Das ist abhängig, wie du deine Eindrücke und Entscheidungen definierst. Wir leben in einem Zustand, wo die Zeit nicht von uns abhängig ist. Kam Einstein und noch andere vor ihm oder nach ihm, die sagen, nein, die Zeit ist etwas Relatives. Was heißt das, nicht von uns abhängig ist? Natürlich ist es von uns abhängig. Zeit ist relativ. Sagen wir, wenn ich mich bewege in einer gewissen Geschwindigkeit, nicht so kleine Geschwindigkeit auf dieser Erde, so kann die Zeit nach vorne sich bewegen oder zurückgehen oder innehalten. Wir können die Zeit aufhalten. Wie kann das sein? Denn Zeit ist keine Sache, kein Parameter, welches uns von oben gegeben worden ist, sondern es ist alles abhängig von der Beobachtung oder von der Wahrnehmung des Menschen. Gibt hier ein Problem. Nicht einmal alle Physiker verstehen das. Der einfache Mensch von der Straße natürlich auch nicht. Er hört, dass es etwas Großes gibt, dass Einstein gescheit ist. Aber worin ist seine Weisheit? Frag sie. Frag die. Sie wissen sie nicht. Die Weisheit der Kabbalah sagt ganz einfach, die Kabbalisten von Lamberischen und weiter haben schon die Sache auf einfache Weise bereits erkannt, dass es Definitionen von Zeit nicht gibt. Zeit sind eine Anzahl von Handlungen, über meinen Willen zu empfangen. Ich kann die Zeit beschleunigen oder kann die Zeit anhalten. Das ist alles von mir abhängig. Das ist alles meine subjektive Wahrnehmung. die Wahrnehmung des Menschen.
Ein Kabbalist, der sich über der Zeit befindet, was bedeutet dies?
Hier ist die Frage. Wenn du siehst, seitens des Beobachters, nicht außerhalb des Beobachters, ist nur der Welt in Sov, in Bezug zu Kabbalisten. Der Kabbalist befindet sich in zwei Stufen der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Die irdische Stufe, die physische Stufe durch seine fünf Sinnesorgane und die spirituelle Wahrnehmung, wenn er diese erworben hat, diese Wahrnehmung. Und dementsprechend hat er zwei Wahrnehmungen. Und so lebt er, zwei Welten. Zur Zeit, bis er sich korrigiert hat. Wenn er sich korrigiert, werden wir dann darüber sprechen, was sich verändert. Gelangt er zur Vollendung oder nicht? Was sieht er in der Vollendung? Verschwindet sie? Und was passiert mit dem Körper, wenn der Körper stirbt? Verschwindet diese Welt oder nicht? Es gibt hier noch Entscheidungen, Dinge, die wir noch nicht auf richtige Weise verstehen, annehmen, klären können, dass unser Verstand das auch noch verdauen kann oder annehmen kann oder überhaupt verstehen kann. Noch ein bisschen, wartet ab.
Was ist diese Unterschiedlichkeit, die zwischen den Zellen geschaffen wurde, was zuerst korrigiert werden muss in den Körpern auf der zweiten Stufe? Ich weiß, wir haben den bösen Trieb.
Was Körper bezeichnet?
Also was sind die Seelen?
Was sich in den Körper kleidet.
Und das ist was?
In das Empfangen kleidet. Das heißt, korrigieren bedeutet, dass du ein Zimtzum, Masach auch Hoser machst, um deinen Willen zu empfangen, dem Schöpfer angelegt, um zu geben.
Also mein Verlangen zu empfangen ist der Körper?
Wirst du einen korrigierten Körper haben?
Also was sind dann die Seelen?
Die Einkleidung des Schöpfers in den korrigierten Körper.
Das verstehe ich nicht.
Ich glaube dir. Man kann es nicht verstehen, weil es sich noch nicht in unserer Empfindung befindet. Um dich nicht zu verwirren, nimm die Einführung in die Weisheit der Kabbalah oder geh zurück zu den vier Faktoren des dritten Lichtes, der vier Stadien. Du hast dein Licht in den Kli. Je mehr du in diesen zwei Entscheidungen dich entwickeln kann, Licht und Kli, schreite voran. Wenn du sie merkst, dass du dich verwirrst, dann halte ein. Aber es gibt nicht mehr als zwei. Es gibt nur Licht und Kli. Nefesh, Neshamah, Nefashot, zerbrochener Körper, verdorbener Körper, der Schöpfer, Geister, Gespenster. Es gibt immer nur den Willen zu empfangen und das Licht, welches ihm geschaffen hat, und das Licht verschiedene Handlungen, also Manipulationen mit dem Kli, mit dem Körper vollzieht. Das ist wichtig, die Wurzel.
Wenn wir arbeiten zähnehaar an der Verbindung und wir üben Druck auf diese Verbindung aus und wir gehen durch viele Zustände, wir überwinden dies die ganze Zeit, bedeutet dies die Beschleunigung oder ist das nur die Vorbereitung hierfür?
Ja, das heißt, dass ihr die Zeit beschleunigt. Wenn ihr jeden Zustand zur Anbindung, zur Verbindung bringen wollt, heißt, dass ihr die Zeit beschleunigt. Zeit wird genannt, Zeit wird jene Differenz genannt von der Verdorbenheit zur Korrektur, zur Vollendung. Deshalb kann die Zeit eine Sekunde, eine Stunde oder ein Jahr sein. Ist immer jene Einheit, muss die Zeiten einhalten, von Aufstieg zum Abstieg, zum Abstieg zum Aufstieg.
Also wenn es nicht von uns abhängig ist, also das ist dieses Verlangen, dass wir für die Verbindung arbeiten müssen, das ist der Sinn?
Ja, aber darin beschleunigst du die Zeit. In 5 Minuten kannst du 400 Zustände durchlaufen, so wie Baal Shem Tov sagte, nicht Baal Shem Tov, es war, ich vergesse, wie es heißt, wie der Kabbalist hieß, aber du kannst das so durchlaufen, es kann jemand das ganze Leben durchlaufen und hat nicht einen Zustand durchlaufen. Genauso wie er geboren ist, ist er auch gestorben und blieb im toten Zustand.
Können wir sagen, dass es die Welt beeinflusst in diesem Ausmaß, dass es äußerlich ist?
Natürlich, die Welt ist ein Abdruck, welcher aus deinen Veränderungen resultiert.
Wir arbeiten zusammen im Zehner, im Workshop oder am Kongress und wir gehen durch verschiedene Zustände. Wir machen eine gute Arbeit in der Verbindung. Es passieren hier viele Dinge. Also was ist die Verbindung zwischen diesen Dingen und zwischen der äußerlichen Welt?
Das heißt, was ist die Beziehung? Das ist die äußere Welt. Du bist nicht in der Lage zu sehen, wie sehr ihr in der Verbindung zwischen euch, ihr auf die äußere Welt Einfluss habt und die äußere Welt die Form gibt. Die äußere Welt demonstriert euch den Zustand des Zehners. Ihr werdet fühlen, dass je mehr wir uns mehr verbinden, die äußere Welt mehr uns näher kommt und besser wird. Je schlimmer wir zwischen uns sind, so wird die Welt außerhalb von uns schlimmer werden und bedrohlicher für alle.
Was beschleunigen wir?
Unsere Korrektur, Beschleunigung der Zeit bedeutet, den Schöpfer Genuss zu bereiten. Wenn wir die Zeit nicht beschleunigen, geben wir ihm auch keinen Genuss. Darin liegt unsere Anstrengung.
Und das ist genau, was ich fragen wollte. Zuerst haben wir gesagt, dass es gibt kein Zugeständnis in Betrachtung der Anstrengung. Also ja. Auf der einen Seite müssen wir dies tun. Auf der anderen Seite beschleunigen wir die Zeit.
Über jedes sich neu offenbarende Reshimut musst du dich anstrengen und eine Korrektur vollziehen. Das heißt, du kannst so sagen, es hat geschrieben, dass wenn der Schöpfer, wenn wir nicht tun, so durchlaufen wir das in Form des Leides, nicht durch den Weg der Torah, dann den Weg von Leid. Aber wir gelangen im Endeffekt eh zum Ende. Wir zum vollendeten Zustand gelangen werden. Mehr Anstrengung, weniger Anstrengung, mehr den Schöpfer Freude bereiten, weniger den Schöpfer Freude bereiten, Genuss zu geben. Waren wir darin mehr erfolgreich oder weniger erfolgreich? Okay. Nein. Wenn wir noch darüber sprechen. Es ist nicht so. Dem ist nicht so. Ich sage nur eine Sache. Wenn das so gewesen wäre, kann das nicht erklären. Vielleicht in einer Form, wo mich versteht wird, gäbe es keinen Nutzen von der Schöpfung selbst. Es gibt keinen Nutzen. Wenn es möglich gewesen wäre, zu sitzen, zu leiden und aufgrund großer Leiden zum vollendeten Zustand zu gelangen. Denn in Chisaron, welche du erlangen musst, mittels Neid, Ehre, Ruhm, Leidenschaft, im Zehner, in der gegenseitigen Arbeit, in der Bürgschaft, deshalb wurde die Torah erst unter der Voraussetzung gegeben, dass jeder füreinander bürgt. Dass ohne dem du dich selbst nicht korrigieren kannst. Du fügst der Schöpfung nichts bei, denn der Schöpfer hat bereits hier alles. Er hat bereits den Anfang der Schöpfung und das Ende der Schöpfung. Was fügst du von dir in der Mitte hinzu? Deine Neigung, dein Streben, noch dein Chisaron, dem was beizusteuern. Und das, was du beisteuerst, ist, wie sehr sie einander motiviert, anregt, voranstößt im Zehner. Das ist der ganze Nutzen, der zusätzliche Nutzen, den er hat. Und nur dafür ist alles geschaffen worden ist. Ansonsten nimm den vollendeten korrektiven Zustand und geh. Du wirst die Vollendung nicht spüren in Bezug zum ersten Punkt des Weges, in Bezug zum letzten Punkt. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der Empfindung, in der Wahrnehmung, in diesen Herausforderungen. Der Schöpfer zählt diese Streben. Nur diese, geschrieben, all diese Herausforderungen, diese Challenge, diese Streben, das zählt der Schöpfer. Dass du diese höhere Schicht aussiehst und strebst. Alles andere ist eh von ihm. Aber hier deine Bemühung, deine Anstrengung. Ich werde kürzen. Briefen bei der Sulam. Das Wesentliche ist die Anstrengung zu streben. Denn die übliche Anstrengung ist überhaupt nicht erwähnenswert, sondern nur das, was man darüber hinaus leistest, die Überleistung. Und der Schöpfer erzählt das, was man über das Streben darüber, was man leistet, über das Übliche, wird als Leistung genannt, um sein Angesicht, um sein Licht zu empfangen. Ja. Ja, Vlad.
Also es sagt, dass es hier diesen Platz gibt für den Schöpfer, dass er, dass wir diesen letzten Tropfen der Anstrengung vollführen müssen.
Ja, er verzichtet auf keinen Tropfen Arbeit. Wenn wir diese Tropfen nicht geben, letzten Tropfen nicht geben, gibt es keine neue Realität. Genauso wie wir am Anfang waren, sind noch am Ende. Alles, worin wir wachsen, um Menschen zu werden, dem Schöpfer gleich werden, ist, indem wir unser Bewusstsein, unser Streben von uns aus dem beifügen, dem Prozess, der bereits vorbestimmt ist.
Vielleicht sind wir fähig zu fühlen und zu verstehen, was ist dieses Kli, was ist dieser Tropfen, dieser Anstrengung, wenn wir fühlen, dass wir oft nicht fähig sind, dies umzusetzen.
Sprecht darüber in Szene und redet darüber. Ich kann nicht dabei nicht helfen. Nichts wird helfen. Lass uns fortsetzen.
Punkt 15.
Punkt.
Wenn wir diese drei Zustände ansehen, so finden wir, dass sie einander ihre Existenz zu verdanken haben. Und zwar so sehr, dass, wenn es möglich wäre, dass etwas von ihnen aufgehoben würde, alle zu anderen Zuständen sich auflösen würden. Wenn sich zum Beispiel der Zustand 3, welchem die Form zu empfangen, sich in der Form zu geben verwandelt, nicht offenbaren würde, so könnte sich der Zustand 1 in der Welt der Unendlichkeit nicht offenbaren. Denn die Vollkommenheit in allem tritt dort nur aus dem Grunde zutage, weil er in der Zukunft im Zustand 3 werden muss und dank der Ewigkeit des Schöpfers bereits als Gegenwart dient. Und die ganze Vollkommenheit, die dort in jenem Zustand vorhanden ist, ist nur eine Kopie des zukünftigen Zustandes in der Gegenwart. Doch wenn es möglich wäre, die Zukunft aufzuheben, so würde es die Wirklichkeit in der Gegenwart nicht geben. Daher bestimmt der Zustand 3 die Wirklichkeit des Zustandes 1. Und wenn etwas von Zustand 2 aufgehoben würde, wo die Arbeit stattfindet, welche zukünftig in den Zustand 3 mündet, das heißt die Arbeit in der Korrektur des verdorbenen Zustandes und die Arbeit in der Anziehung spiritueller Stufen, wie könnte dann der Zustand 3 eintreten? Somit bestimmt der Zustand 2 das Vorhandensein des Zustandes 3. So auch die Wirklichkeit des Zustandes 1, der in der Welt der Unendlichkeit ist, in welchem die ganze Vollkommenheit des Zustandes 3 wirkt. Dieser Zustand verpflichtet, dass dies mit Sicherheit geschieht, das heißt, dass sich in den Zuständen 2 und 3 die gleiche Vollkommenheit offenbart, nicht mehr und nicht weniger. Mit anderen Worten, erzwingt der Zustand 1 selbst das Auftreten gegensätzlicher Systeme im Zustand 2, um die Existenz eines Körpers in einem unkorrigierten Willen zu genießen, mit Hilfe des Systems unreiner Kräfte zu ermöglichen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dies zu korrigieren. Und wenn das System unreiner Welten nicht existierte, so gäbe es in uns keinen solchen Willen zu empfangen. Und es gäbe keine Möglichkeit, ihn zu korrigieren und zum Zustand 3 zu gelangen. Denn der Mensch korrigiert nicht, was es in ihm nicht gibt. Daher gibt es keinen Platz für die Frage, wie aus dem Zustand 1 das System unreiner Kräfte entstanden ist, denn gerade der Zustand 1 zwingt uns zu dessen Existenz und zu ihrer Unterhaltung im Zustand 2.
Der Zustand 3 ist der Schöpfer, Bore. Das ist die Offenbarung des Schöpfers im Geschöpf. Wir erlangen nicht auf andere Weise, indem wir so werden, wie das höhere Licht gleich sind im dritten Zustand. Ist das der Schöpfer, welcher im ersten Zustand bereits gewirkt hat? Im ersten Zustand haben wir zwei Etappen. Den Zustand des Schöpfungsbeginns ohne Schöpfer und der Zustand des Schöpfungsende, welcher gänzlich der Schöpfer ist. Und zwischen diesen zwei Zuständen, dazwischen, diese zwei, erschaffen zwischen sich den ganzen Prozess, den Zustand 2, zum Zustand zu gelangen, wo es kein Schöpfer gibt und dann zurück zur Wurzel, wo alles der Schöpfer ist. Und diese Erklärung zwischen diesen zwei Zuständen, 1 und 3, entwickelt sich diese Notwendigkeit der Unreinheit, des Zerbrechens, der Trennung, des Hasses, alle gegenteiligen Unterscheidungen, die man benötigt, um genauer zu definieren, was passiert zwischen, was der Unterschied zwischen Zustand 1 und Zustand 3 passiert. Kontrast. Wie soll man das Geschöpf bilden, damit er all diese Unterscheidungen am Schöpfer empfindet? Und er kann nur das empfinden, nur Dinge aus dem gegenteiligen Zustand heraus empfinden. Und dann, wie er sich dem Schöpfer angleicht, wie das Geschöpf selber das macht. Das alles befindet sich im Zustand 1, bereits im Potenzial. Im Potenzial, im Plan, in Planung, in Planung. Und offenbart sich im Zustand 3 in seiner aktiven Weise mit umgesetzt. Deshalb ist der Zustand 1, 2 und 3 voneinander verpflichtend, einander zu existieren. Es kann nicht ein Zustand und andere existieren, sondern es sind drei. Denn die drei existieren eigentlich in jedem Zustand und Zustand und nichts verändert sich, sondern alle drei befinden sich miteinander und offenbaren sich auch auf unterschiedliche Weise in Bezug zu jenem Menschen, der diese auch erlangt. Nur das. Aber außerhalb des Menschen gibt es diesen Prozess nicht. Es gibt keine Geografie, keine Geschichte, keine Zeit, keine Bewegung, keinen Ort, nichts. Alles findet nur in jenem Menschen statt, der diese Dinge auch erlangt, das, was sich befindet. Bitte sehr, du rufst hervor in Zustand 1, Zustand 2, Zustand 3, in irgendeiner Stufe auf der Leiter, sondern alles existiert. Alles ist vorhanden. Ja, Saf.
Etwas ist nicht klar für mich. Wenn der erste Zustand, dass er zwei Zustände einschlägt, den Beginn der Schöpfung und am Ende der Korrektur, ist das der Schöpfer. Also für was brauchen wir den dritten Zustand, wenn wir zurückgehen in dieser Anstrengung des zweiten Zustandes, in der Anstrengung für die Verbindung, gelangen wir zum ersten Zustand. Also was ist der Zusatz hier zum ersten Zustand?
Alles passiert in Bezug zum Geschöpf. Das Ende der Handlung ist der dritte Zustand, beginnt aus dem letzten Zustand heraus, beginnt der Anfang. Aus dem Zustand 3 beginne ich mit dem Zustand 1. Wie verbinde ich diese zwei Zustände miteinander? Sie können sich verbinden, wenn zwischen Zustand 1 und Zustand 3 sich ein System entwickelt, ein unreines System und das reine System, Unreinheit und Heiligkeit. Und dann gibt es, und dieses System verbindet die zwei Zustände miteinander. Denkt darüber nach. In Ordnung.
Ich habe nicht verstanden. Können Sie bitte sagen, was ist der Punkt in der Schöpfung? Was ist der erste, zweite und dritte Zustand?
Damit er wieder zu empfangen, die Form des Schöpfers bekommt, die Form des Gebens. Damit er wieder zu empfangen, um der Absicht zu geben ist.
Wofür benötigen wir dies?
Weil der Wille zu empfangen, welcher nicht im Geben ist, sich selbst nur, empfindet nicht seine Existenz. Er existiert zwar, wieder das haben zu wollen, aber er fühlt es nicht. Es gibt seine Wirklichkeit nicht in der spirituellen Welt und in der echten Form. Wir befinden uns in unserer Welt, welche als Welt der Illusion bezeichnet wird, eine Scheinwelt. Diese Welt hier, in der wir leben, existiert nicht. So wie eine Traumerscheinung. Sie existiert dafür da, um den Menschen zum Zustand zu bringen, wo das Geschöpf doch existiert.
Wofür benötigen wir diese Dinge? Was ist die Schöpfung?
ובכלל, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים במושגי הזמן. קודם נברא לא היה, ואחר כך הבורא ברא אותו.
Anfang gab es kein Geschöpf, der Schöpfer hat es geschaffen. Und man muss diese Korrektur durchführen, dass das Geschöpf wieder Schöpfer wird. Und das schließt diese Grenzen der Zeit ein. Aber tatsächlich gibt es keine Zeit, es passiert nicht. Es ist nicht etwas, das plötzlich auftritt. Wenn der Mensch fähig ist, dich zu sehen und ich darüber sprechen kann, weil ich dieses ganze Vokabular kenne, dann ist das diese Wirklichkeit. Frage, können wir sagen, dass es ein Zustand ist, der existiert, das heißt 1, 2, 3 und gleich Punkt? Der Punkt in diesem Zustand, alles, worüber du sprichst, das kommt von dieser Begrenzungen. Das heißt, in Kürze haben wir nichts, das verbleibt, sondern dass wir die Fragen beenden, dass wir die Wirklichkeit, dass wir die Verbindung herstellen und das ist alles. Wo sind wir?
Tetzain. Wenn der Akshot Lefise,
Nummer 16. Doch sollte man aus dem oben Gesagten nicht den Schluss ziehen, dass wir keine freie Wahl hätten, da wir ungewollt verpflichtet seien, in den Zustand 3 zu gelangen, weil dieser bereits im Zustand 1 veranlagt sei. Es ist nämlich so, dass der Schöpfer uns im Zustand 2 zwei Wege bereitete, um uns zum Zustand 3 zu führen. Der erste Zustand, den Weg der Erfüllung der Tora und der Gebote, das oben erklärt wurde. Der zweite Zustand, den Weg des Leidens, wenn die Leiden selbst den Körper läutern und uns im Endeffekt zwingen, den Willen zu empfangen, der in uns ist, umzuwandeln und die Form des Willens zu geben, anzunehmen und mit dem Schöpfer zu verschmelzen. Und so sagten die Weisen, Rach, das bedeutet, ja, müssen uns selbst erwecken, das wird Gerumin genannt, um zu finden in uns, wo sind diese Mängel, dass wir geben möchten, dass wir verbunden sein möchten. Das Geben ist ausgedrückt, wird ausgedrückt in der Verbindung. Das heißt halt nicht, dass ich nur gebe, aber was gebe ich? Was bedeutet das praktisch? Wir verbinden uns. Es gibt keine andere Art des Gebens, sondern nur die Verbindung. Und deshalb ist dies unsere einzige Sache, wie wir dies ausdrücken können. Und so sagt, und das, wir sagen, wenn ihr zum Guten zurückkehrt und zum dritten Zustand gelangt, weil dieser bereits im ersten eingeschlossen ist. Also es ist nicht, dass wir den dritten Zustand wählen, sondern der auf unserem Weg liegt. Die Sache ist, dass es hier zwei Wege gibt, damit wir uns zum dritten Zustand bringen. Der erste Zustand ist der Weg der Einhaltung der Tora und der Gebote, wie es oben bereits erklärt wurde. Der zweite Zustand ist der Weg des Leidens, wenn die Leiden selbst den Körper reinigen und uns im Endeffekt zwingen, den Willen zu empfangen, der in uns ist, umzukehren und die Form des und in die Form des Willens zu geben, anzunehmen und mit dem Schöpfer zu verschmelzen. Und so sagten die Weisen, wenn ihr zum Guten zurückkehrt, also gemäß dem ersten Weg, gut, und wenn nicht, so werde ich über euch einen König wie Haman einsetzen und er wird euch unfreiwillig zwingen, zum Guten zurückzukehren. Und die Weisen darüber schrieben, sie werden es beschleunigen, wenn sie dem würdig werden, werde ich es beschleunigen. Wenn nicht, dann zu ihrer Zeit. Also das ist der Weg der Tora und das Leiden entsprechend der Leiden. Das bedeutet, dass wenn wir dessen würdig werden, den ersten Weg mit Hilfe der Tora und der Gebote zu gehen, wir so unsere Korrektur beschleunigen, dann brauchen wir keine schweren und bitteren Leiden und es wird keine Veränderung. Verlängerung der Zeit notwendig, um uns zwangweise zum Guten zurückzuführen. Und dass wir Mann erheben, die Bitte für die Korrektur der Verbindung, und dann empfangen wir von oben Mann, das uns korrigiert, das uns verbindet, und dann werden wir wert, das höhere Licht zu empfangen, und dadurch bringen wir dem Schöpfer Erfüllung. Wir empfangen, wir bilden die Seele in Schrina. Und wenn nicht, dann zu ihrer Zeit. Das heißt, in der Zeit, wenn die Leiden unsere Korrektur abgeschlossen haben werden, wird unsere Korrektur zwangsweise zu uns kommen und uns zwingen. Im Allgemeinen ist der Weg der Leiden durch die Bestrafung der Seelen in der Hölle. Das heißt, in absoluter Abgetrenntheit vom Schöpfer in der gegensätzlichen Form, wie auch immer, die Endkorrektur, das heißt, der Zustand 3 ist verpflichtend und durch den Zustand 1 vorbestimmt. Und auch der erste Zustand wird baut korrekt, damit man den dritten Zustand erlangt. Und unsere ganze freie Wahl besteht nur in der Wahl zwischen dem Weg des Leidens und dem Weg der Tora und der Gebote. Das heißt, zum ersten Punkt, zum dritten Punkt, Zustand. Und dadurch wurde geklärt, wie diese drei Zustände der Seelen miteinander verbunden sind und gegenseitig ihre Existenz bestimmen. Fragen?
Ja,
schnell.
Wie
ist die Wahl tatsächlich, dass der Mensch dem Weg des Leidens entkommen kann? Wo ist diese Wahl? Wir müssen es erlangen. Du bist nicht auf dem Weg. Also ich frage über die Erklärung, die hier gegeben wird. Gibt es hier eine Wahl zwischen Torah und Mitzvot und den Leiden? Also was ist tatsächlich jetzt diese freie Wahl, wenn der Mensch nicht fähig ist, dies zu erlangen? Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe die Möglichkeit, durch die Arbeit in der Gruppe die Freunde zu erwecken, damit ich durch sie beeinflusst werde, verschiedene Handlungen auszuführen, körperliche Handlungen, damit ich mich mit ihnen verbinde, damit ich mich ihnen annähere in unterschiedlichen Dingen, dass meine inneren, nicht entsprechend meiner inneren Qualität, sondern physisch. Kann ich aufstehen im Unterricht? Ja oder nein? Bereite ich mich vor? Ja oder nein? Das ist die Wahl. Mache ich dies, dann bin ich auf dem Weg der Torah. Mache ich dies nicht, und dann werde ich gezwungen durch das Leiden. Frage. Also wo ist die freie Wahl? Warum möchte ich dich nicht? Na, das ist natürlich deine freie Wahl. Frage. Also es gibt die spirituelle Wahl und die körperliche Wahl. Okay? Also, okay, schnell.
In
welcher Richtung sind wir heute mehr oder weniger im Leiden oder in der Beschleunigung? Ich habe die freie Wahl, in jedem Moment dies oder jenes auszuwählen. Und was ist über das allgemeine Volk? Sie haben keine Wahl, sie haben nur die Frage darüber, dass die Frage geht nur, dass die Menschen, die auf dem Weg sind, die Methode benutzen, dass sie sich selbst korrigieren möchten. Und in jedem Moment, wir sagen nicht, dass manchmal es sie tun sie es und manchmal nicht, sondern in jedem gegebenen Moment haben wir die Möglichkeit, um auszuwählen, ob wir den Weg des Lichtes oder den Weg des Verlangens nutzen möchten. Der eine Weg oder der andere Weg. Achab, also das allgemeine Volk. Nein, Mister, das ist nicht Achab. Du bist verwirrt. Frage, ich spreche über Sie jetzt. Ich spreche nicht über Sie, weil Sie nicht ein Teil dieses Prozesses sind. Frage, Sie müssen zu einem Zustand kommen, dass ein Name 1 ist. Vielleicht. Vielleicht durch eine andere Methode. Hier sprechen wir über Menschen, die Yashar Kel genannt werden. die das Verlangen haben, zu verwirklichen, sich selbst zu verwirklichen, und damit sie die Weisheit der Kabbalah anwenden. Das ist ein sehr kleiner Teil, wie es geschrieben steht. Es ist ein kleiner Teil der Menschheit und der Rest hat dies nicht. Wir sehen diese entsprechend ihrer Verlangen, wohin sie sich bewegen, und auch durch unsere Verbreitung. Das bedeutet nur, dass wir diese Menschen herausziehen, die diesen Mangel haben, aber nicht die anderen. Also da kannst du lernen, was ist die Methode der freien Wahl. Wir möchten euch updaten. Heute wird es einen besonderen Unterricht geben für die Frauen, ein weltweites Yeshiva Tverim. Der Frauen, die Versammlung wird beginnen in Petach Tikva. Die ganzen Frauen kommen nach Petach Tikva um 5, um 6 Uhr Israelzeit beginnt die Vorbereitung. In der Halle werden Frauen sein, die Frauenversammlung. Wir möchten euch erinnern, Männer sind nicht verpflichtet, sie sind willkommen. Und es gibt, die Männer sind verpflichtet, auf die Frauen aufzupassen. Also die Männer können auch hierher kommen, das habe ich nicht verstanden. Nein, es wird keine Versammlung der Männer geben. Also erklärt das. Also, Männer können nicht kommen. Also, das sollte in allen Zentren sein. Wir können uns örtlich verbinden. Okay, in einer Bar oder in einem Apartment, also wo immer Sie möchten. Sie können Verbindungen haben. Okay. Also, dann hoffe ich, dass gemäß gestern und heute der freien Wahl, dann sehe ich, dass, ja, ich sehe, ihr habt heute einige freie Tage. Also, was ist die Aufgabe des Tages? Zuvor möchten wir sagen, dass wir ankündigen möchten, einen besonderen Tag der Verbindung des Weltklis. Wir möchten bald ein weltweites Zoom eröffnen, wo sich jeder einschreiben kann und jede Gruppe den Ratschlag vom Rav folgen kann, dass wir sie zusammen sitzen und lesen in der Vorbereitung für den Morgen. Also wir werden uns in Zoom treffen und wir werden so nach Kasachstan weitergehen, um die Aufgabe des Tages zu hören. Aufgabe des Tages von der Joknam-Gruppe. Während des Tages macht jeder Freund drei Handlungen, die die Freunde erwirkt. Und sie zur Erklärung schickt, was wie der Schöpfer enthüllt werden kann in jedem Moment. Am Ende des Tages werden wir es zusammenfassen. Während des Tages macht jeder Freund drei Handlungen, die die Freunde erwecken, damit wir erkennen, wie in jedem Moment der Schöpfer enthüllt werden wird. Am Ende des Tages machen wir eine Zusammenfassung mit dem Abschluss im Zehner. Vielen Dank unseren Zusehern und Schirm. Habt einen schönen Tag. Weltweite Frauenversammlung heute in Petach Tikva im Zentrum. Jeder ist eingeladen zu kommen. Zwischen 5 und 6 wird es eine Versammlung geben, 6 wird es einen Unterricht mit Rav geben. Israel Zeit, die Frage, die Frau im Zehner, alles wird übertragen ins Vivatova. Wir sind alle eine Familie, Weltkabbalah-Kongress, Freunde, Studenten werden einen Weltkongress haben, der stattfindet vom 20. bis 22. Februar in Tel Aviv. Information 1-700-509-209. Oder auf der Kabbalah Leam-Seite. Liebe Freunde, das Zehner-Team lädt alle ein, die keinen Zehner haben. Kontaktiert congress.ten@gmail.com in jeder Sprache und wir werden sicherstellen, dass wir euch mit einem Zehner verbinden können. Damit beenden wir den Unterricht. Habt einen schönen Tag.
Come on, people, gather round above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the
circle. Come my way. Completing the circle. Unite and play. Completing the circle. Let the love shine night and day. Completing the circle. Come my way. Completing the circle. Unite and play. Completing the circle. Let the love. Gather round
above this time and space.
Come on, people, gather round.
Let's find a higher place.
Come on, people, gather round.
The circle awaits.
Come on, people, gather round.
Put a smile on your face.
Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet.
Hey! Completing the circle.
Come my way.
Completing the circle.
Unite and play.
Completing the circle.
Let's